Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Fans, Bewunderer, Kritiker oder auch Gegner des FC St. Pauli, zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millerntalk rund um den Verein vom Millerntor. Ich bin Carsten Harms und freue mich ganz besonders, meinen wieder einmal von einer weiten Reise wohlbehalten in Hamburg zurückgekommenen Kollegen Rupert Fabeck begrüßen zu können. Moin Rupert.
Moin Carsten. Ich war nicht der Einzige, der zuletzt auf Reisen war, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, du warst ja auch unterwegs, auch sportlich aktiv unterwegs. Wie hast du denn die vergangenen Spiele des FC St. Pauli dann verfolgt?
Ja, sportlich aktiv war ich in der Tat, da hast du recht. Ja, ich habe das anders als normalerweise verfolgen können, dürfen, müssen. Also das letzte Spiel gegen Nürnberg war dann als Beifahrer im Auto auf dem Smartphone. Da kriegt man immer so mit, wie so die Netzbelegung in Deutschland so ist. Also ab und zu war das dann doch sehr verschwommen, so mittendrin irgendwo im Südhessischen oder so. Und ja, das erste Spiel gegen Hertha BSC, wo ich dann nicht da war, war habe ich tatsächlich nur oder auch als besonderes Erlebnis am AFM-Radio verfolgt. Das ist ja eine Live-Reportage über das gesamte Spiel, über die gesamten 90 Minuten. Und das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Man fühlt sich ein bisschen hilflos, weil man immer gern was sehen will. Und die Jungs machen das wirklich gut, aber es ist eben auch speziell ein Service ja für Blinde und für Sehbehinderte. Und deswegen ist es auch keine Radioreportage, wo viele Storys erzählt werden, sondern es wird wirklich beschrieben, was auf dem Platz und was im Stadion läuft. Und das machen die Jungs wirklich sehr, sehr gut. Der federführende Mensch, der das da macht, ist ja Wolf Schmidt, der ja auch schon mal hier im Podcast war. Und der Hörer soll eben immer genau wissen, wo sich gerade der Ball befindet.
Das stelle ich mir aus Moderatorensicht extrem anspruchsvoll vor. Aus Hörersicht sicherlich auch in der Hinsicht spannend, dass man vielleicht selber mal so einen Eindruck bekommt, wie sich Menschen fühlen, die sehr wenig oder gar nicht sehen können, wie die so ein Spiel dann dadurch verfolgen können.
Ja, genau, das ist der Punkt, ne? Das kriegt man dann mal so mit. Und wenn man sich vorstellt, dass das ganze Leben so ist, ist das schon wirklich beeindruckend, was diese Menschen leisten.
Ja, hast du dann wahrscheinlich auch gut mitbekommen, was für eine Reaktion der FC St. Pauli auf die ernüchternde 1-3-Niederlage auf Schalke gezeigt hat? Das war ja schwer beeindruckend, sowohl das 2-0 gegen Hertha BSC absolut souverän, als auch dann wahrscheinlich nochmal oben drauf gesetzt, das 2-0 in Nürnberg, dem Gegner praktisch überhaupt nichts gestattet. Zwei ganz souveräne Siege, die den Weg zum Aufstieg noch zusätzlich ebnen.
Ja, das hat mir übrigens ja auch kürzlich Außenverteidiger Philipp Treu im Gespräch gesagt, dass diese Niederlage auf Schalke tatsächlich so eine Art Weckruf war, die Sinne nochmal geschärft hat, so hat er das ausgedruckt. Und diesen Eindruck habe ich auch gewonnen. Und ich bin gespannt, ob unser heutiger Gast das genauso sieht. Und das werden wir auch gleich erfahren. Es ist ein Mann, unser Gast ist ein Mann, der sich mit Bundesliga-Aufstiegen mit dem FC St. Pauli so gut wie niemand anders auskennt. Wir wollen mit ihm über verschiedene und spezielle Trainer und Spielertypen, über Hamburger Talente, über die Chancen des FC St. Pauli, sich auch in der Bundesliga einmal über einen längeren Zeitraum zu halten, unterhalten und natürlich über seinen eigenen beruflichen Werdegang. Ganz herzlich begrüßen wir den viermaligen Bundesliga-Aufsteiger mit FC St. Pauli, André Truller-Trulsen. Moin Truller, schön, dass du gekommen bist.
Moin, ja, schön hier zu sein.
Ja, moin auch meinerseits. Viermaliger Bundesliga-Aufsteiger, das klingt schon schwer, schwer beeindruckend auf jeden Fall. Und während der FC St. Pauli ja am Wochenende frei hatte, weil die Länderspielpause angesetzt war, warst du ja im Gegensatz dazu aktiv. Berichte doch mal, warum haben wir dich heute unter anderem auch hier? Wie verlief dein vergangenes Wochenende?
Ja, ich bin ja jetzt bei FC Teutonia ja tätig als Co-Trainer und mein Business ist jetzt die Regionalliga Nord und wir hatten ein Heimspiel gegen Jeddelo 2 und am Sonntag und Wir hätten natürlich gerne einen Sieg eingefahren, aber es ist leider nur ein Unentschieden draus geworden.
Zumindest ist es ja mal gelungen, die 1-0-Serie zu durchbrechen seit dem Trainerwechsel.
Stimmt, dadurch, dass wir auch noch 0-1 hinten lagen, war es natürlich auch wichtig, dass die Serie weggespielt worden ist, ja.
Wie unterscheidet sich deine Aufgabe in der Regionalliga von der bei einem Club in der ersten oder zweiten Liga, wo du ja auch jahrelang als Co-Trainer tätig warst?
Ja, man muss mal dazu sagen, dass Teutonia natürlich ehrgeizige Ziele verfolgt. Sie möchten jetzt schon seit dem dritten Jahr jetzt in die dritte Liga aufsteigen und haben es 2 Jahre vorher versucht, mit einem erfahrenen Trainer es zu schaffen. Die Saison haben sie sich vorgenommen, einen jungen Trainer an die Seite zu stellen, aber dafür einen erfahrenen Co-Trainer ihn zu unterstützen. Und deswegen bin ich zu Teutonia gekommen. Erstmal, dass sie auch klare Ziele verfolgen, aber auch, dass ich mich dann so einbringe, dass ich den jungen Trainer natürlich auch helfe und unterstütze, was ich natürlich auch sonst vor meiner Tätigkeit als Co-Trainer auch beim FC St. Pauli auch getan habe. Und einfach nur versuchen, unterstützend mit einzuwirken.
Kommen wir mal aus Ottensen nach St. Pauli. Zum FC St. Pauli, für den du fast unglaubliche 13 Jahre gespielt hast. 3-mal als Spieler aufgestiegen, 1-mal als Co-Trainer. Siehst du in der aktuellen Mannschaft Parallelen zu einem deiner Aufstiegsteams? Also die waren ja auch alle extrem unterschiedlich.
Ja, ich glaube, es ist schwer, Vergleiche anzustellen jetzt über die gesamten Jahre. Wenn man jetzt nur allein, wie sich der Fußball und entwickelt hat über die Jahre und auch was sich innerhalb eines Vereins getan hat. Früher sind wir wirklich nur, ja, gab es den Cheftrainer und dann gab es den Co-Trainer, vielleicht noch gerade eben noch einen Torwarttrainer. Aber das war es eigentlich auch, was das Staff anbelangt. Ne? Heutzutage ist der Staff ja auch schon riesengroß geworden in den Bundesliga-Mannschaften, wo es richtig dann auch Spezialisten gibt, was die Spielbeobachtung anbelangt, was die Analyse anbelangt, was es damals ja gar nicht so richtig gab. Ne? Früher war, glaube ich, der Faustfang deine Erfahrung, die du vielleicht hattest als Spieler oder auch als Trainer, die du den Spielern mitgegeben hast. Und heutzutage kann man sich ja wirklich fast alles auch erlesen und erarbeiten im Laptop, wenn du es so willst. Und da gibt es dann schon gravierende Unterschiede. Du kannst, was die Analyse anbelangt, ja aus dem Vollen schöpfen, oder du kannst den Spielern jede einzelne Szene von einzelnen Spielern zeigen, was du früher ja gar nicht machen konntest oder so. Da hattest du, wenn es mal hochkommt, hast du vom Spiel eine DVD bekommen und musstest dann noch mit dem Rekorder mal vor- und zurückspulen und gucken, wo es denn zeitlich dann auch irgendwie gerade gepasst hat. Da hat sich das schon einiges geändert. Ne? Ich denke nur, wenn man so ein bisschen Vergleiche anstellen wollen, ist das, glaube ich, jetzt auch ein bisschen gewachsen jetzt über die letzten 2-3 Jahre. So, ne, hat sich eine Mannschaft dann so herauskristallisiert, die ja auch schon in den letzten 2-3 Jahren auch nah dran war eigentlich, auch um den Aufstieg mitzuspielen. Das war es ja hauptsächlich immer nur, wo sie ein gutes halbe Jahr gespielt haben und dann folgte meistens dann kein so gutes zweite Jahr. Jetzt haben es geschafft, wirklich mal eine richtige Saison eigentlich richtig gut durchzuspielen und da kann man nur den Hut vorziehen.
Würdest du mir zustimmen? Ich habe ja in meiner Karriere als Sportjournalist ja auch alle Aufstiege miterlebt, bis auf den ersten, da war ich noch Jugendlicher, aber die anderen danach, die auch du ja miterlebt hast, dass jetzt eine ähnlich gefestigte und Truppe mit einem echten Zusammenhalter ist, dass den Eindruck hatte ich bei den anderen Aufstiegen eigentlich auch.
Ja, Erfolg schweißt ja irgendwo zusammen, ne? Das ist ja ganz normal oder so, dass dann auch nach außen hin dieser Erfolg ja auch selbstbewusst nach außen getragen wird und dass dann eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich dann auch gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das heißt, am Wochenende das Spiel zu gewinnen und am Ende daraus vielleicht dann auch das große Ziel, den Aufstieg zu erreichen. Das wächst, glaube ich, mit der Saison, dass du dann auch eine richtige Mannschaft dann auch wärst. von außen betrachtet jetzt sehe ich das so, dass Pauli ja wirklich auch richtig so eine Stammformation hat, wo sie auch von Verletzungssorgen im Großen und Ganzen, glaube ich, verschont geblieben ist, was da so Langzeitverletzungen, so wie Kreuzbandrisse und so anbelangt, konnte die Mannschaft, glaube ich, jetzt relativ gut mit einem Stamm von 14, 15 Spielern, glaube ich, ganz gut durchspielen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig gewesen für die Saison.
Den sensationellsten Aufstieg meines Erachtens gab es ja 2001 unter Didi Demuth. Da hast du auch noch als erfahrener Spieler dann gespielt. Da wart ihr mit dem niedrigsten Etat der ganzen Liga in die Saison gestartet, in der zweiten Liga, und am Ende seid ihr aufgestiegen. Lag das auch an ein paar verrückten Typen, die damals in der Mannschaft waren? Also ich denke so an Patsche, an Marcel Rath, Daniel Scheinhardt. So.
Ja, du hast es schon so angesprochen, ein paar verrückte Typen waren schon dabei, aber auch viele gute junge Spieler sind dann auch nachgekommen oder so, wo wir dann auch richtig guten Jahrgang hatten, glaube ich, mit Dennis Bares, Christian Rahn, Baramovic, Klasnisch oder so, die dann nach und nach ja auch dann auf sich aufmerksam gemacht haben, sportlich, die dann auch irgendwann dann auch ihren Weg gemacht haben im Fußball, und da hat, glaube ich, dann auch die Mischung das gemacht. Wir waren krasser Außenseiter in dieser Saison. Wir haben ja eine Saison vorher gerade am letzten Spieltag die Klasse gehalten und konnten eigentlich relativ befreit aufspielen, und ja, durch die Erfolge dann in der Saison ist dann auch da was entstanden und gewachsen.
Bei deinem ersten Aufstieg 1988 war es so, dass die Mannschaft zu großen Teilen aus Hamburgern bestand, die wie du direkt hier aus der Stadt kommen oder zumindest aus dem Umland. Jetzt aktuell gibt es mit Elias Saad und Hauke Weidt zwei Hamburger. Hat unser Podcast-Kollege Andreas Hart, liebe Grüße an der Stelle, diese Woche auch einen größeren Artikel dazu geschrieben, dass Hamburg an sich die meisten Profifußballer stellt. Nur spielen die wenigsten davon in Hamburg. An den Wartelisten in den Vereinen kann es nicht liegen, die sind voll. So, wie siehst du als jemand, der aus dem Hamburger Fußball kommt und auch immer noch dort aktiv ist, das Ganze? Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, auch eine Erklärung dafür, dass ja auch viele Spieler ja auch jetzt beobachtet werden können, gescoutet werden, Daten erfasst werden können von Spielern, und ich denke ja schon, dass da auch gerade St. Pauli auch gute Arbeit gemacht haben, dass sie wirklich auch datenbasiert auch eventuell Spieler sichten und scouten und gucken und wer wirklich auf dieser Position optimal für die Mannschaft passt, und so habe ich es dann auch von außen wahrgenommen oder so, dass viele ja, neue Spieler auch gut eingeschlagen haben. Klar, auch einige Spieler nicht. Ne, über die redet man ja dann grundsätzlich ja nicht, sondern nur die dann auch vielleicht einschlagen. Aber ja, damals gab es natürlich noch keine Informationsquellen, so wie Internet oder ja, auf Spiele sichten oder Spiele gucken, sondern da hat man hauptsächlich dann auch auf Spieler aus der Region geguckt und geschaut, und aber das war aus meiner Sicht ja auch trotzdem eine fantastische Zeit, dass dann fast eine Mannschaft da aus Hamburger Norddeutschen bestanden hat und die dann erfolgreich dann auch war.
Du hast ja bei St. Pauli auch so als sogenannter Übergangstrainer eine Zeit lang gearbeitet, also wo du das Bindeglied quasi dargestellt hast zwischen dem NLZ und der Profimannschaft. Da sind ja immer wieder, es passiert ja jede Saison wieder, dass viele aus der U19, aus U23 immer wieder bei den Profis mittrainieren, auch teilweise Einsätze bekommen, und die allermeisten schaffen es dann aber doch nicht, bei St. Pauli dann fest im Zweitligakader zu bleiben. Die taucht dann irgendwo oftmals auch in der dritten, vierten Liga dann wieder auf. Hast du manchmal den Eindruck, dass den meisten von denen oder vielen von denen auch so der allerletzte Biss fehlt, dann auch wirklich Fußballprofi zu sein?
Ja, das will ich dir jetzt gar nicht so abstreiten. Ich glaube schon, dass viele Jugendspieler alles probieren und alles tun, um ihren Traum zu erfüllen, Fußballprofi zu werden. Ne? Man wünscht sich das natürlich, glaube ich, jeder Verein eine gewisse Durchlässigkeit von Nachwuchsspielern, die es vielleicht mal schaffen, in den Profikader reinzurücken oder sogar so eine feste Größe zu werden. Aber dazu benötigt man natürlich auch ja, Ausdauer, wenn du so willst, jetzt, und Geduld. und viele Spieler haben, glaube ich, nicht mehr so die richtige Geduld, auch sich wirklich mal so 2-3 Jahre versuchen durchzubeißen, auch gegen Widerstände anzugehen, mal nicht nominiert zu werden oder nicht im Kader zu sein bei der ersten Mannschaft, weil sie dann von außen vielleicht auch beeinflusst werden von Familie, von den Beratern oder so, so nach dem Motto, du musst doch eigentlich spielen, aber warum spielst du nicht? Und da werden viele Spieler dann auch, glaube ich, ungeduldig und haben nicht die Ausdauer für einen gewissen Weg denn zu gehen. Und ja, vielleicht ist es das vielleicht ein Grund. Ja. Ja.
Du hast ja bei St. Pauli unter sehr, sehr unterschiedlichen Trainern gespielt, also unter auch sehr vielen und auch als Co-Trainer gearbeitet. Zum Beispiel war Helmut Schulte, Aufstiegstrainer von 1988, seinerzeit ja ähnlich jung wie Fabian Hürzeler. Später Uli Maslow war so eher so einer, der, ich sag mal, so aus der vom alten Schlag so war. Und ich glaube, Jos Luhukay, jedenfalls haben wir das auch so erlebt, war ja sicherlich auch ganz speziell. Im Nachhinein, wer war denn dein Lieblingstrainer bei St. Pauli? Und wer war der, mit dem du vielleicht am wenigsten klargekommen bist?
Ach, das ist natürlich auch eine schwierige Frage zu beantworten, wer jetzt wirklich der beste Trainer für mich war. Ich habe immer in der Vergangenheit auch immer gesagt, alle Trainer, die mich aufgestellt haben, waren richtig gut. Die haben das Richtige getan. Aber auch alles zu seiner Zeit. Ne? Helmut ist ja dann auch als Co-Trainer angefangen, ist schon Cheftrainer geworden und hat dann auch seinen Weg als Trainer dann auch gemacht und die ersten Sprung bei St. Pauli dann gehabt und ist erfolgreich gewesen, ne? Der auch dann auch uns als Mannschaft dann geformt hat und eingeschweißt hat. Und ist natürlich für mich dann auch die ersten Trainer, ne, da war ja auch Willi Reimann, der mich ja dann auch geholt hat und dann auch spielen hat lassen als junger Spieler, der auch aus der dritten Liga gekommen ist. Und das waren natürlich für mich dann auch die ersten wichtigen Trainer.
Ja. Jetzt gab es in der vorvergangenen Ausgabe des Doppelpasses bei Sport1 ja die Sequenz, in der sich Waldemar Hartmann wahnsinnig aufgeregt hat über die heutigen Trainer, hat sich da gezielt Edin Terzic rausgepickt und meinte, der geht Fußball wie eine Wissenschaft an und man muss das extrem vereinfachen, damit die Spieler das Ganze verstehen. Es ist ja tatsächlich so, dass Trainer mittlerweile sehr viele digitale Analysen zur Verfügung gestellt bekommen, eine Vielzahl an Informationen haben. Inwiefern würdest du sagen, ist das hilfreich oder lenkt das tatsächlich zu sehr vom Wesentlichen ab und wird Fußball dadurch zu kompliziert?
Ja, ich glaube, die Nachwuchsspieler, die wachsen ja auch schon mit den digitalen Medien auf und kennen sich ja in dem Sinne ja auch schon richtig, richtig gut aus. Ne? Ich bin ja auch eigentlich so ein bisschen vom alten Schlag und früher hat man wirklich noch vielleicht eine Flipchart gehabt und einen schwarzen Edding oder so, wo man Informationen draufgeschrieben hat für die Mannschaft, ne? Und heutzutage ist, glaube ich, der Laptop mit das wichtigste Medium, was die Trainer haben müssen, weil sie da doch wirklich viele Dinge drauf haben, die sie den Spielern auch und der Mannschaft mitteilen möchten. Und da hat sich doch schon einiges geändert. Aber ich denke auch, dass es die Mischung vielleicht dann auch ausmacht, ne? Dass du dann wirklich auch die Medien nutzen solltest oder so. Aber nichtsdestotrotz aber auch erfahrene Leute an deiner Seite hast, die auch nicht nur jetzt von diesen Medien alles in Anspruch nehmen, sondern auch mit ihrem Auge und Ohren alles wahrnehmen.
Der menschliche Umgang Trainer, Spieler ist, glaube ich, unersetzlich, ja?
Der wird immer bleiben, egal was jetzt ist oder passiert oder so, oder wie man gewisse Dinge vermittelt. Ich denke schon, dass der Mensch immer im Vordergrund sein muss, der Spieler, um ihn weiter voranzubringen. Natürlich muss der Spieler auch gewisse Dinge dann auch mitnehmen wollen, die man auch mitgibt. Und so gesehen ist das immer muss es ein gutes Miteinander haben.
Kommen wir zu Fabian Hürzeler. Er war 27, als St. Pauli ihn als Co-Trainer bei Schulle verpflichtet hat. Mit 29 wurde er dann Cheftrainer und mit 31 steht er jetzt vor dem Bundesliga-Aufstieg. Das ist ein Alter, in dem du zum Beispiel noch voll aktiv gespielt hast. Wie siehst du so junge Trainer allgemein und wie bewertest du Fabian Hürzeler im Besonderen?
Ja, auch das ist die Entwicklung, ne? Ich glaube, viele junge Fußballinteressierte, die jetzt auch Fußball über alles leben, aber vielleicht fußballerisch jetzt nicht so ihren Weg gehen konnten oder so, sehen natürlich auch einen großen Markt, da auch irgendwo erfolgreich zu sein, sich mit Fußball zu beschäftigen. Und was ich vorhin ja auch schon ein bisschen angedeutet habe, sie können sich ja heutzutage auch alles lesen oder studieren. Sie können nebenbei viele Dinge erlernen, wollen wir so sagen, erlernen. Die Erfahrungen auf dem Platz müssen sie natürlich immer wieder dann auch neu machen, aber nichtsdestotrotz können sie vieles sich erarbeiten, wo es früher auch einen längeren Weg gegeben hat. Ne? Ja, man muss schon ein großes Lob und Kompliment an Fabian Hürzeler aussprechen oder so, wie er wirklich jetzt auch seine Mannschaft dann auch geformt hat, wie sie es dann auch umsetzen. Also sprich, jetzt kann er es ja auch richtig gut vermitteln, seine Idee, Fußball zu spielen. Er kann vermitteln, dass sie dann auch total auch mitziehen als gesamte Mannschaft und setzen das eigentlich Wochenende für Wochenende immer fantastisch um. Und da auch jetzt mal eine Niederlage auf Schalke gekommen ist oder so, wirft das den nicht um und macht immer einen ruhigen, sachlichen Eindruck, auch nach guten und tollen Siegen ist er jetzt nicht so euphorisiert und sagt, er ist der Größte, sondern er versucht wirklich schon wieder eigentlich, glaube ich, nüchtern das Spiel zu analysieren und es vielleicht sogar schon beim nächsten Spiel. Ne? Und bis nicht wirklich so ein Endziel auch dann erreicht ist oder so, wird er immer ist er mal eigentlich so bei sich, seine Dinge zu tun. Und ja, ist schon sehr, sehr weit für sein Alter, muss man schon sagen.
Du bist nicht mehr in den Genuss gekommen, mit ihm noch zusammenzuarbeiten. Dein Vertrag als Co-Trainer wurde 2020, als Timo Schulz dann als Chefcoach übernommen hat, nicht verlängert, was für dich sehr schmerzhaft war. Sind die Wunden inzwischen verheilt?
Ja, sind natürlich jetzt schon ein paar Jahre vergangen. Du sagtest schon, ja klar, am Anfang musste ich schon ein bisschen schlucken oder so, ne, und tat auch richtig, richtig weh. Und aber das ist so mal das Geschäft, wenn sich andere für andere Leute entscheiden, muss man weichen. Und so ist es leider auch für mich jetzt bei FC St. Pauli gekommen. Und ja, aber man sieht da jetzt, dass es zum Glück jetzt auch mal ohne mich geht, aufzusteigen.
Abwarten.
Aber der Verein hat immer noch einen Platz in deinem Herzen, vermute ich, oder?
Ja, das wird auch immer so bleiben. Also wenn du jetzt 20 Jahre eigentlich für den Verein tätig warst, 13 Jahre als Spieler, 7 Jahre als Trainer und auch eigentlich eine tolle Zeit hattest und viele Erfolge feiern konntest, wird er immer in meinem Herzen bleiben. Und ich drücke auch für die Saison die Daumen, dass wirklich am Ende dann der Aufstieg steht und sie sind ja wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg und ja, ich applaudiere als Erster.
Ja, lass uns über die aktuelle Situation ganz konkret sprechen. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und ein Schnitt von mehr als 2 Punkten pro Spiel, das wurde bisher noch nie verspielt von irgendeiner Mannschaft in der zweiten Liga. Siehst du einen Grund, warum St. Pauli das wieder fahren könnte, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht?
Ja, wenn ich ehrlich bin, nicht. Natürlich müssen erst die Spiele gespielt werden und jedes Spiel geht da sozusagen erstmal bei 0-0 los, aber nichtsdestotrotz sind sie wirklich richtig gefestigt. Sie haben das klare Ziel jetzt, weil sie vielleicht auch die Erfahrungen die letzten 1-2 Jahre auch gemacht haben, dass es mal schief gegangen ist oder schief gehen kann oder so, auch wenn man nochmal eine tolle Hinserie gespielt hat, schauen sie immer nur von Spieltag zu Spieltag und gucken nicht jetzt, was am Ende bei rauskommt. Deswegen, auch wenn sie mal vielleicht einen Punkt liegen lassen oder auch mal ein Spiel verlieren, erstmal werden sie jetzt, glaube ich, nicht 3-4 Spiele in Folge verlieren und die anderen werden auch nicht 3-4 Spiele in Folge gewinnen. Das muss ja dann auch noch passieren, wenn man selber mal vielleicht jetzt eine Negativserie bekommen sollte. Ne, glaube ich jetzt nicht daran, dass die anderen Spieler, anderen Mannschaften, die jetzt hinten dran sind, alles gewinnen werden.
Du hast es eben angesprochen, von Spiel zu Spiel denken. Das ist das, was wir jede Woche von den Spielern zu hören kriegen. Wenn wir sagen, wie sind denn die Aussichten und so. Und das ist immer wieder, nein, wir denken nur von Spiel zu Spiel. Kann man das wirklich, Troller, du weißt es, du warst Spieler, du warst Trainer oder bist Trainer. Man guckt doch auf das große Ganze auch, oder nicht?
Natürlich ist das das große Ziel, jetzt auch irgendwo aufzusteigen. Du hast das Datum ja auch irgendwo im Kopf, wann das letzte Spiel ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz müssen ja wirklich erst die Spiele gespielt werden. Und man tut wirklich gut daran, wirklich an das nächste Spiel zu denken. Und so gehen sie es ja auch in dem Sinne an. Du musst dich ganz genau auf jedes einzelne Spiel erstmal immer vorbereiten. Und
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Bestmögliche dann im Spiel auch zu bekommen, und das machen sie ja, wie gesagt, in dieser Saison auch hervorragend. Deswegen sollten sie auch das da dabei belassen. Aber natürlich denke ich schon, wird der eine oder andere auch schon an die Aufstiegsfeier denken.
Wenn ich mir die Mannschaft jetzt so anschaue, fällt es mir immer noch schwer zu sehen, was sie so besonders gut macht, weil sie macht gefühlt alles gut. Sie hat herausragende Einzelspieler, Marcel Harte, Eric Smith, Jackson Irvan und so weiter und so fort. Sie spielt aber auch hervorragend als Mannschaft zusammen, verteidigt sehr, sehr stark, hat im Angriff eine wirklich attraktive Spielweise. Was sagt der Experte? Was zeichnet St. Pauli aus?
Ja, du hast es eigentlich schon richtig angedeutet. Eigentlich mit Ball und gegen Ball sind sie herausragend. Sie haben wirklich eigentlich mit Ball verfolgen sie auch irgendwo einen klaren Plan, wie der Gegner eventuell reagiert, wenn derjenige einen Ball hat und auf dich zukommt. Das sind, glaube ich, richtig gute Abläufe, Offensivabläufe, die sie dann auch schon über die Monate ja auch dann gespielt und antrainiert haben. Aber auch, was wichtig ist, ist das gegen den Ball und das Gegenpressing, und halten sich sehr viel in Gegners Hälfte auf und versuchen da auch gleich die Bälle zu erobern und selbst bei Ballverlust auch sehr schnell wieder in den Ballgewinn zu kommen. Ich glaube, weiß gar nicht, 25 oder Gegentore oder so, also wirklich die mit Abstand die wenigsten Gegentore bekommen, auch lassen, glaube ich, die wenigsten Großchancen zu. Und wenn sie vielleicht hier und da mal Gegentore bekommen, ist das wirklich vielleicht auch hier und da mal ein individueller Fehler. Aber nichtsdestotrotz halten sie wirklich den Ball vom eigenen Tor super, super weg und verteidigen das, ja, muss ich nochmal sagen, herausragend. Und selbst aber mit Ball haben sie immer wieder Lösung, die sie ja auch einstudiert haben, und wenn das wirklich mal nicht so 100% gelingt, dann ist wieder eine Standardsituation da, wo sie auch gefährliche Spieler haben, die immer wieder Tore erzielen können. Und ja, in einigen Spielen kann mich auch erinnern, wo dann auf einmal auch nochmal ein Sonntagsschuss aus 25 Metern in Knick geht oder so, wo sie dann auch in die Erfolgsspur kommen. Also es passt wirklich in dieser Saison alles zusammen, und ja, ist schön.
Über einen Spieler möchte ich mit dir sprechen, Marcel Hartl. Der war jahrelang ein technisch guter, laufstarker Mittelfeldspieler, aber so die Torgefahr ging ihm irgendwie total ab. Und jetzt trifft er, wie er will, gibt Torvorlagen ohne Ende. Mit 28 Jahren plötzlich so eine Steigerung, so ein Wandel. Wie ist das zu erklären aus Trainersicht?
Ja, ich denke schon, dass es auch sehr viel zusammen, die Verbindung Trainer-Spieler auch, ne, dass er wirklich auch Trainer wirklich seine Stärken vielleicht auch richtig dann auch erkannt hat und die auch dann richtig dann eingesetzt werden können in den Spielen. Ne? Er bewegt sich ja wirklich jetzt mehr in der vorderster Front, wo er vielleicht vorher mehr defensive Aufgaben hatte oder gedacht hatte, ist er jetzt mehr in vorderster Linie, ist sogar so als Stürmer sogar mal eingesetzt worden, wo er dann auch super Qualitäten hat, seine Spieler einzusetzen, aber selber torgefährlich zu sein. Und das ist wirklich jetzt der der Unterschiedsspieler auch nicht nur bei St. Pauli, sondern ich denke schon, dass er auch der Spieler der Saison ist.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Jetzt bei 3 der bisherigen Aufstiege ist St. Pauli direkt wieder runtergegangen. Unter anderem auch die vergangenen beiden Male. Jetzt 3 Jahre am Stück war der Club von 88 bis 91 in der Bundesliga, dann 95 bis 97 immerhin noch 2 Mal. Unter anderem auch 2 Jahre, ja. Deinetwegen. Ja. Was muss denn aus deiner Sicht gelingen, damit sich die Mannschaft mittelfristig in der Bundesliga etablieren kann?
Ja, ich glaube, die müssen einfach nur bei sich bleiben, um versuchen auch in der Bundesliga ihr Spiel zu spielen, was sie jetzt gerade auch spielen. Ich glaube, da sind sie auch in der Bundesliga konkurrenzfähig. Es hat auch jetzt in der Vergangenheit gute Beispiele gegeben, die sogenannten Kleinvereine jetzt auch auf einmal etablierte Bundesligamannschaften sind. Das ist ja Freiburg damals oder Union Berlin, selbst Bochum, Augsburg haben sich jetzt schon über ein paar Jahre dann auch in der Bundesliga gehalten und wo viele Vereine jetzt, Traditionsvereine, aber mehr und mehr Probleme kriegen, sich in der Bundesliga zu halten. Ne? War ja auch viele wie Bremen, Stuttgart, die ein bisschen fahrstuhlmäßig unterwegs waren, erste, zweite Liga, oder auch viele Traditionsvereine jetzt in der zweiten Liga sich tummeln über Jahre jetzt schon. Der Nachbar weiß ja ein Lied davon zu singen. Aktuelles Beispiel ist ja dann auch jetzt Heidenheim, ne? Die auch, glaube ich, jetzt vielleicht mit 1-2 Neuzugängen, aber trotz alledem die gleiche Mannschaft eine super Rolle spielen auch in der ersten Liga. Und wenn du es schaffst, immer Jahr für Jahr dich dann auch in der Liga zu halten, bist du dann ein etablierter Bundesliga. Und das kann, glaube ich, St. Pauli auch schaffen, weil es gibt ja dann auch nur 2 Absteiger und einen Relegationsplatz. Und ich glaube, du kannst dich jetzt auch mit den Mannschaften, die jetzt auch schon in der Bundesliga sind, aber auch wie Heidenheim jetzt oder Augsburg, Bochum, alle mal messen. Dass du vielleicht erstmal natürlich deine 40 Punkte erreichen musst, also sprich jetzt um ein Abstiegsspiel, das ist ja normal, aber müssen sich 6, 7 andere Mannschaften in der Bundesliga auch Gedanken machen. Die sagen auch erstmal, muss ich meine 40 Punkte holen, um sorgenfrei zu sein. Und da würde ich, glaube ich, St. Pauli auch dazu zählen und man hat eine Riesenchance, die Klasse zu halten, meiner Meinung nach.
Wie hast du eigentlich diese 10 Monate, monatelang Vertragsverhandlungen zwischen dem Verein und Trainer Fabian Hürzeler verfolgt? Und wie wichtig ist es jetzt, dass man sich doch noch geeinigt hat?
Ja, ist natürlich wichtig. Ich glaube, weiß gar nicht, jetzt vor 2 Jahren war ja auch eine ähnliche Situation oder so, wo Schulle dann auch verlängert hat, aber der Staff jetzt auch nicht so. Jetzt wusste genau noch, wie es weitergeht. Einige Spieler wussten es auch nicht, wie es weitergeht, wo sie dann auch noch einen Aufstieg, glaube ich, verspielt hatten in der Rückserie, wo sie jetzt erst nicht mehr geschafft haben. Ne? Aber ich glaube, wenn du so schnell wie möglich Klarheit schaffst oder so, ist es für alle Beteiligten eine bessere Situation, für den Verein, für den Trainer, natürlich dann aber auch für die Spieler, die dann wissen, wer dann nächste Saison an der Linie ist. Und so können sie dann auch wieder voll fokussiert dann auch die Spiele wieder angehen. Es gibt, glaube ich, auch gewisse Sicherheit für beide Seiten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt für die Zukunft.
Hat dich das ein bisschen gewundert, dass das so lange dauerte? Weil eigentlich war doch jedem klar, dass das im Moment sehr, sehr gut zusammenpasst.
Ja, da gehören aber auch 2 Seiten dazu. Ich glaube, der Verein wollte schon auch mit Fabian Hürzeler verlängern, aber die Gegenseite, da kenne ich natürlich jetzt nicht die ganzen Details oder so, aber haben natürlich auch ihre Vorstellungen gehabt, wie es vielleicht weitergehen soll. Ausstiegsklausel war ja auch da irgendwo mal im Gespräch, wo von außen her betrachtet, ich auch sage natürlich, erstmal Fabian Hürzeler hat natürlich dem Verein auch relativ viel zu verdanken, dass er diesen Schritt jetzt gegangen ist oder gehen durfte oder so, dass sie ihn jetzt vertraut haben, Cheftrainer zu sein. Hat mich schon gewundert, dass er jetzt nicht früher vielleicht sich committed hat oder so, dann zu bleiben. Aber jetzt ist es ja vollzogen und denke mal, können jetzt beide Seiten zufrieden sein.
Ja. Was traust du Fabian Hürzeler zu in seiner Trainerlaufbahn? Kommt er ganz groß raus?
Ja, wenn er jetzt schon in so jungen Jahren und so seine Mannschaft schon so dominant auftritt, wird er sicherlich so seinen Weg machen, andere Vereine vielleicht orientieren. Beispiel ist ja auch jetzt nur Alonso in der ersten Liga oder so, der auch natürlich eine fulminante Saison spielt, der sich dann auch auf einmal dann mit Real Madrid, Barcelona oder so Liverpool auseinandersetzen kann, als jetzt auf klein gesagt mit Leverkusen. Ne?
Als erstes kommt jetzt ja am Ostersonntag der SC Paderborn ans Millerntor. Was erwartest du da für ein Spiel und was für ein Gegner?
Ja, ich glaube, ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil Paderborn auch eine fußballstarke Mannschaft ist, die auch nach vorne spielen will. Das kommt, glaube ich, Pauli auch gelegen. Und deswegen denke ich schon, dass auch für Zuschauer ein richtig interessantes Spiel sein wird, wo man natürlich dann auch mal aufpassen muss, dass man kein Gegentor bekommt, aber wie gesagt, Pauli ist so stark, auch gegen Paderborn zu bestehen.
Was hältst du von Paderborns Trainer Lukas Kwasniok?
Ja, ich kann das ja auch nur von außen betrachten oder sehen, aber er macht auch sehr, hat auch eine Spielidee, wie er spielen möchte, und Paderborn ist ja auch immer wieder so ein bisschen nah dran und als relativ auch ein kleiner Verein, trotz alledem immer so ein bisschen um die Aufstiegsränge so ein bisschen mitzuspielen, das ist ihnen auch hoch anzurechnen und schafft das immer wieder, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die die ersten sechs kommen kann in der zweiten Liga. Mal gucken, was er sich jetzt am Sonntag einfallen lässt.
Kommen wir nochmal zu dir. Wie siehst du dich oder wo siehst du dich in den kommenden Jahren? Dein Vertrag bei Tontonia läuft ja, glaube ich, am Saisonende aus. Kannst du dir vorstellen, vielleicht Hamburg nochmal zu verlassen, so als Hamburger Jung? Zweimal warst du ja schon in Köln. Wie sieht's da aus?
Ja, ich muss mir jetzt auch jetzt wirklich klare Gedanken machen, wohin meine Reise geht, wenn man wirklich die schönste und beste Zeit bei seinem Lieblingsverein verbringen konnte und auch die erfolgreichste Zeit hatte und auch drei, vier andere Stationen als Spieler, aber auch als Trainer hatte, die nicht so erfolgreich waren. Da denkt man schon ein bisschen drüber nach, ob man jetzt weitermachen möchte oder nicht. Klar möchte man natürlich auch irgendwo im Fußball bleiben, aber nichtsdestotrotz hat sich das doch schon ein bisschen gewandelt, dass auch das Trainerdasein, wo doch viele, viele junge, auch talentierte Trainer dann auch nachrücken, die natürlich auch ein anderes Netzwerk haben, vielleicht als ich jetzt in dem Sinne jetzt auch jetzt zu meiner Zeit, es auch immer schwieriger wird, dann vielleicht irgendwo auch unterzukommen oder beschäftigt zu werden. Das wird die Zeit, die nächste Zukunft zeigen, wo denn meine Reise geht.
Ja, da sind wir auch sehr gespannt, aber erstmal wünschen wir dir alles Gute. Wir danken uns ganz herzlich für deine Zeit, deine Einschätzung und deine sehr interessanten Erzählungen.
Ja, gar nicht viel. Also hat mir Spaß gemacht, danke.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Troller. Und Sie, liebe Hörer, können den Abendblatt-Podcast Millerntalk auch sehr gern auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und dann werden Sie immer informiert, wenn gerade die neueste Ausgabe veröffentlicht wird. Auf jeden Fall hören wir uns wieder zum nächsten Heimspiel gegen die SV Elversberg am 14. April. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, ein frohes Osterfest und mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn mittendrin, nämlich am Ostersonntag. Tschüss, bis dahin.
Frohe Ostern.
Ja. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout.
That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.